Ich möchte heute darüber sprechen, wie wertgeachtet du in Gottes Augen bist. Dein Wert in den Augen Gottes. Dein Wert in den Augen Gottes. Und da haben wir auch schon die erste Folie. Jesaja 43, 4. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und auch herrlich bist, weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Hast du schon mal versucht, dir vorzustellen, wie wertvoll du in Gottes Augen bist? Vielen von uns fällt das irgendwie total schwer. Wisst ihr warum? Weil wir oft auch im Leben so wenig Wertschätzung erfahren haben. Oder Wertschätzung nur dann erfahren, wenn wir Bedeutsames geleistet haben oder wenn wir einen entsprechenden finanziellen oder gesellschaftlichen Status haben. Dann erfahren wir Wertschätzung. Aber Gott sagt, du bist wertvoll. Denn Gott sieht dich mit ganz, ganz anderen Augen an als dein Nachbar oder dein Arbeitskollege oder irgendjemand anders dich ansieht. Wir definieren uns auch gegenseitig häufig durch Äußerlichkeiten oder durch intellektuelle Leistungen. Ich möchte eins sagen, da gibt es nichts, was du Gott materiell geben könntest und da gibt es nichts, was du Gott intellektuell von dir geben könntest und es gibt keinen Status oder Titel, den du trägst oder hast, der Gott beeindrucken könnte. Da ist nichts in deinem natürlichen Umfeld, von dem Gott sagen könnte, hey, mit dir will ich unbedingt Freund sein. Sondern das heißt, jeder von uns, egal wie reich er ist, wie arm er ist, wie groß er ist, wie schlau er ist, steht in denselben Startblöcken, wenn es darum geht, bei Gott wertgeachtet zu sein. Gott achtet dich wert nicht wegen dem, was du bist, was du hast. Aber es gibt etwas, auf das ist Gott absolut wild. Und danach sehnt er sich. Und das hat jeder von euch, jeder hier im Raum, selbst der Kleinste, Geringste. Weißt du, was das ist? Dein Herz, deine Liebe, deine Freundschaft, dein kindliches Vertrauen. Das hat jeder von euch. Jeder. Und das ist das Einzigste, was Gott sich auch niemals nehmen kann. Gott kann sich weder deine Liebe noch deine Freundschaft noch dein Vertrauen nehmen. Es an sich reißen. Er tut es auch nicht gierig einfordern, sondern er wirbt darum. Er wirbt darum. Er umwirbt dich wie ein Braut, wie ein Bräutigam die Braut. Es ist das Einzige, was ihn wirklich beeindruckt und berührt. Und das kann jeder von uns ihm geben. Und deshalb ist auch jeder von euch in seinen Augen wertgeachtet und herrlich. Deine Liebe ist für Gott herrlich. Dein Herz für ihn zu gewinnen, das ist für ihn das Größte. Wir können uns das gar nicht vorstellen, weil wir oft im Leben eben diese Entsprechungen nicht unmittelbar erfahren. Aber Gott sehnt sich nach dir. Du bist vielleicht, denkst du, du bist intellektuell nicht gut drauf, du bist nicht sonderlich schlau, nicht sonderlich clever und du denkst, oh Gott, wenn ich mit dir auf dem Sofa sitze, ich wüsste ja gar nicht, was ich mit dir reden soll. Ne? Aber du darfst eins nicht vergessen, wenn du bei ihm bist, Paulus sagt, wir werden ihn sehen, wie er ist, wir werden erkannt sein, so wie er uns erkannt hat. Wir werden in sein Ebenbild umgestaltet werden. Deine intellektuellen Begrenzungen im Moment, deine Begrenzungen im Verstehen, deine Begrenzungen im Aussehen, im Können, sind doch für Gott überhaupt gar kein Hindernis. Das alles wird er dir im Überfluss geben. Im Himmel wird es niemand geben, der arm ist, der materiell arm ist, der intellektuell arm ist. All diese Dinge werden wir dort haben. Was im Himmel zählt, was dort immer noch zählt und immer noch nicht von Gott mit Gewalt genommen wird, ist die Liebe. Machst du mal das nächste? Paulus sagt es im 1. Korinther 13, 8, die Liebe hört niemals auf. Wodurch das prophetische Reden aufhören wird, das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Wenn wir vollendet sein werden, wenn wir bei ihm sind, wird das Einzige sein, was wirklich noch zählt, die Liebe. Die anderen Dinge, doesn't matter, das interessiert nicht mehr. Es gibt dort keine Armut, keine Krankheit, keinen intellektuellen Notstand. Für niemanden von uns. Was zählt und was dann nur noch da ist, ist die Liebe. Es ist die Frage, wie sehr liebst du ihn? Er liebt dich unermesslich. Du bist kostbar und du bist wertgeachtet. Und Gott wünscht sich von ganzem Herzen, dass du erkennst, was es heißt, dass du wertgeachtet bist in seinen Augen. Es ist das Einzigste, was dich in deinem Leben wirklich voranbringt, wenn du an den Ort kommst, wo du erkennst, wie Gott dich sieht. Es ist der einzigste Ort, wo du aufhörst, dich aus anderen Dingen, außer aus Gottes Liebe zu definieren. Wenn wir mal ehrlich sind, unser ganzes Leben ist eine einzige Jagd oft danach, dass wir Ressourcen an uns ziehen, aus denen wir uns definieren. Ob das jetzt Finanzen sind, ob das Einfluss ist, ob es Liebe ist, die wir uns bei Menschen verzweifelt erringen, aber wir versuchen uns damit zu definieren. Auch Christen, Kirchen, die Größe meiner Gemeinde, meines Gottesdienstbesuches, meines Opfers, meiner Mailingliste. Aber das sind die Dinge, die interessieren Gott überhaupt nicht. Gott interessiert unser Herz, dein Herz. Ein Teil unserer Reise des Lebens ist der, zu erkennen und zu erfahren, wie wertgeschätzt, wie wertgeachtet, wie geliebt wir in den Augen unseres Vaters sind. Das ist die Hauptursache, warum du lebst. Das ist die Hauptursache, warum du existierst. Gott möchte, dass du erfährst und erkennst, wie sehr du von ihm geliebt bist. Und nur das wird letzten Endes in dir alles andere auslösen. Ich sag's mal, ein Christ zu sein, der hingegeben ist. Ein Christ zu sein, der in seinem Leben wirklich vorangeht. Warum gehen wir zum Beispiel nicht ins Stadtgebet? Weil wir keinen Bock auf Beten haben. Warum haben wir keinen Bock auf Beten? Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir nicht glauben, dass Gebet etwas nützt. Weil wir Gott nicht kennen. Weil wir ihn nicht wirklich kennen. Warum gehen wir nicht da oder dorthin? Weil wir Gott nicht kennen. Warum geben wir manchmal wenig? Weil wir Gott nicht kennen. Unser größtes Problem ist, wir haben eine intellektuelle Erkenntnis von Gott. Wir sind auch wiedergeboren, aber wir leben oft auf einem sehr kleinen, engen, zusammengekauerten Niveau. Und Gott sagt, hey, wenn du nur wüsstest, wie aufregend, wie schön, wie herrlich das Leben mit mir sein kann. Und Gott möchte dich aus dieser engen, kauernden Haltung herauslocken. Er sehnt sich danach, dass du dich aufrichtest und dass du in diese herrliche Fülle des Lebens mit ihm hineinkommst. Und es gibt verschiedene Wege, die Gott gebraucht, um das zu tun. Es gibt verschiedene Wege, auf denen Gott dir seine Güte, seine Freundlichkeit, seine Herrlichkeit zeigt. Denn er weiß, dass wir oft so eng sind. Das ist zunächst der Weg konkreter Erfahrungen. Wir kommen in Situationen der Not und der Enge und des Mangels und Gott benutzt diese Dinge nicht, um uns zu strafen oder um uns zu ärgern oder um uns zu prüfen, sondern Gott benutzt diese Dinge, um sich zu verherrlichen. Gottes Herrlichkeit erfährst du außerhalb des Bootes. Manchmal geraten wir durch Dummheiten und Unvernunft in solche Situationen. Aber auch da ist Gott da und wird sich uns zeigen. Und manchmal gelangen wir durch Gehorsam in Situationen, die scheinbar auswegslos sind. Aber es ist immer der Weg, auf dem wir gestärkt werden um in einer viel größeren Weise frei zu werden von den materiellen Begrenzungen dieser Welt. Oft sagen wir, ich kann es nicht, weil uns die Ressourcen fehlen, weil uns der Intellekt fehlt, weil uns das Geld fehlt. Und die Christen sagen zu viel und zu oft, ich kann es nicht oder das geht nicht oder das können wir uns nicht leisten. Und das ist nicht das Herz Gottes. Gott möchte deine Einflusssphäre konstant erweitern. Konstant erweitern. Gott möchte, dass dein Leben ein Zeugnis wird für andere Menschen. Und nicht, dass du auf der Stelle trittst und dann behauptest, du dienst einem lebendigen und gewaltigen Gott. Und jeder sagt, danke für deinen Gott, aber ich habe schon genug Probleme. Unser Leben muss zeigen, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Und dann werden Menschen von ganz alleine deine Nähe suchen und werden sagen, erzähl mir mehr von diesem Gott. Ich habe in meiner letzten Predigt auch darüber gesprochen, dass Jesus sagte, wir werden und sollen größere Dinge tun als er, damit der Vater in unserem Leben verherrlicht wird. Und ich sehe seit Monaten immer wieder ein Bild vor mir. Gucke ich mal, ob das geht mittlerweile. Ja, juhu. Das ist dieses Bild von Jesus auf dem Wasser. Seit Monaten. Jesus auf dem Wasser und er ruft, komm. Es ist alles möglich, wenn du mir vertraust. Komm. Es ist alles möglich, wenn du mir vertraust. Komm. Und das Wasser ist ein Ort, auf dem wir nichts verloren haben. Seine physikalische Konsistenz erlaubt uns nicht, darauf zu stehen. Aber diese Geschichte ist nur ein Bild für viele Situationen in deinem Leben, wo du sagst, ich kann es nicht. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ich habe es nicht. Ich weiß es nicht. Und Gott sagt, komm. Komm raus aus deiner Angst. Komm raus aus deinen selbst auferlegten Begrenzungen. Und lerne, dass ich dich trage. Jesus tat dieses Wunder nicht, um die Jünger mit einem Zaubertrick zu beeindrucken, sondern um ihnen zu zeigen, was möglich ist, wenn wir der Liebe Gottes vertrauen. Und viele bleiben in ihrer kleinen, selbst abgesicherten Welt stecken. Man hat sich arrangiert mit dem Leben. Man hat seinen finanziellen Rahmen so eingepegelt, dass alles gut läuft. Und wenn du ehrlich bist, brauchst du Gott eigentlich gar nicht. Du bist bei einer Firma, vielleicht beim Staat angestellt, der Staat geht eh nicht pleite. Du gehst in deine Gemeinde, bist einfach nett dabei. Aber das ist nicht das Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Gott hat nicht jeden zu einem Abenteurer berufen, davon rede ich gar nicht. Aber Gott hat jeden von uns berufen, in seinem, gemäß seines Glaubens zu expandieren, Heldentaten zu vollbringen. Und die Liebe des Vaters möchte uns sagen, es gibt keine natürlichen Begrenzungen, die uns aufhalten können in dem, was wir nach seinem Willen tun sollen. Das Wasser sollte keine Grenze sein für Petrus, darauf zu gehen. Und wenn wir dabei hinfallen, hey, was soll's? Petrus ist auch abgesoffen. Aber Jesus hat ihn gehalten und hat ihn nicht verurteilt. Ich glaube, dass er ihn liebevoll angesehen hat und gesagt hat, wenn du wüsstest, Petrus, was möglich ist, wenn du mir völlig vertraust. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen. Als wir jetzt in Kansas waren, war Ruth Faisal auch da. Gott war einfach gut. Wir haben uns getroffen. Dann habe ich gemerkt, dass sie sehr, sehr betrübt war. Wir haben mit ihr gesprochen. Und dann hat sie mir erzählt von ihrem Oratorium. Und Gott hat ihr vor einem Jahr gezeigt, dass sie ein Oratorium schreiben soll über Terezin. Terezin war ein Lager in der Tschechoslowakei, ein Zwischenlager der Nazis, wo viele Frauen und Kinder zwischengelagert wurden und von dort aus in die Endlager kamen. Und Gott hat ihr gezeigt, darüber ein Oratorium zu schreiben. Und das war ein großes Werk. Sie hat es gemacht. Und auf dem Weg zur Uraufführung nach Bratislava kam sie ja letztes Jahr über Karlsruhe. Deswegen waren sie bei uns und sind dann dort weiter. Und es war super, es war toll. Und sie haben es auch in Kanada aufgeführt. Das Problem war nur, wie bei so vielen christlichen Veranstaltungen, die Finanzen kamen nicht rein. Die Leute kommen, genießen, klatschen, schön. Aber bitte, liebe Ruth, die Kosten tragt doch bitte schön selber. Und sie saß mit 80.000 Dollar da. 160.000 D-Mark, ne, wenn wir noch in D-Mark rechnen. Und als wir sie trafen, war Mittwoch und sie sagte, bis Freitag muss ich das Geld haben, ansonsten muss ich eine Hypothek auf mein Haus aufnehmen. Und ich dachte, oh, das kommt mir bekannt vor. Und ich habe ihr erzählt von unserer Konferenz und was wir so erlebt hatten. Und ich hatte in mir selber einen ganz tiefen Frieden, dass Gott ihr helfen wird. Und sie hat auch gesagt, sagt sie, Uwe, eigentlich habe ich gar nicht so sehr Sorge, aber was mir am meisten zu schaffen macht, sagt sie, sind, dass fast alle meine christlichen Freunde mich nicht unterstützen. Also nicht finanziell, sondern geistig sagen, ja, wo ist dein Gott nun? Wo ist Gott nun? Wo ist Gott nun? Und das ist schlimm. Du gehst im Glauben raus und deine christlichen Freunde sitzen um dich herum und du bist vielleicht langsam abblubbern, anstatt für dich zu beten, anstatt dich zu ermutigen. Ja, wo ist dein Gott nun? Siehst du, wärst du vernünftig gewesen, hättest du es doch anders gemacht. Das ist so tödlich. Ne? Und ich habe ein bisschen von meinem Ersparten mitgenommen und ich hatte einen ganz knallharten Eindruck, wo Gott sagt, hey, gib mir 100 Euro als prophetisches Opfer. Ich habe gesagt, Ruth, ich glaube, dass Gott helfen wird. Hier, nimm. Ich möchte 100 Euro geben, es ist ein prophetisches Opfer. Ich habe es erlebt. Auf der Konferenz kam eine alte Oma zu mir und hat mir einen 20-Euro-Schein in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist für den Jeep vom Susanta Patra. Und ich hatte in dem Moment, als das Geld von dieser Dame entgegennahm, den Eindruck, wie Gott zu mir sagt, das ist wie der Groschen der Witwe. Diese 20 Euro werden eine Lawine ins Rollen bringen. Und es gibt, sage ich dir, es gibt prophetische Opfer. Es gibt Opfer, wo einer nach vorne geht und mit seinem Opfer eine Lawine in der unsichtbaren Welt ins Rollen bringt. Die Dame hat gesagt, ich habe nicht viel Geld, aber das, was ich habe, gebe ich. Das war so viel wie 2000 Euro, die vielleicht ein Reicher geben kann. Und ihr wisst ja, letzte Woche oder vor 2 Wochen, bevor ich in die USA geflogen bin, habe ich euch erzählt, kam eine Einzelspende über 8000 Euro für diesen Jeep. Und damit ist der Jeep bezahlt. Und wir haben auf der Konferenz ja auch noch etwas für den Jeep bekommen, so dass wir auch noch ein bisschen was für Versicherungen und so weiter haben. Gott ist gut. Aber zurück zur Ruth. Wir haben gebetet und sie musste dann am Donnerstag schon wieder zurückfliegen. Und gestern kam ein E-Mail von Gary Wiens, wo mir geschrieben hat, dass eine kleine christliche Organisation ihr vorgestern 125.000 Dollar bar auf den Tisch gelegt hat. Halleluja! Und Gott ist treu und er wird immer treu bleiben. Auch wenn du manchmal scheinbar durchs Feuer gehst. Das heißt in Jesaja, die Flamme wird dich trotzdem nicht verbrennen. Gott sagt nicht, dass wir nicht ins Feuer gehen. Gott sagt nicht, dass wir nicht die Hitze spüren. Aber sie wird uns nicht verbrennen. Du wirst auch nass im Wasser. Petrus ist bestimmt auch nass geworden von den Wellen. Aber er ist gelaufen. Und das ist das, warum Gott dich herausfordert, manchmal im Glauben aus deinem Boot zu steigen, um dort auf dem Wasser nicht unterzugehen, nicht zu versagen, sondern seine Güte zu erfahren, seine Freundlichkeit zu erfahren, dass du für ihn ungeheuer wertvoll bist. Und du glaubst gar nicht, was für eine Freude Gott daran hat, wenn du wie ein kleines Baby mit wackeligen Schritten auf dem Wasser Du scheißt dir die Windeln voll vor Angst, aber du läufst trotzdem weiter, auf ihn zukommst. Und wie er zu den Engeln sagt, das ist meine Tochter und mein Sohn, schau, was er wagt. Und Gott freut sich daran. Und Gott wird nicht zulassen, dass du absäufst. Gott sehnt sich, dass Liebe und Treue in viel größerem Maßstab sichtbar werden in unserem Leben. Und ich sage dir eins, es geschieht nicht im Boot und die Welt um dir herum wird nicht beeindruckt sein, wenn du nur Dinge wagst, die sich jeder andere auch wagt, nämlich mit Netz und doppeltem Boden und allen möglichen Absicherungen. Vergiss es, das ist kein christlicher Glauben. Wir haben die Woche, hatten wir vor zwei Wochen ein Pastorentreffen, und da hatte ich auch mit einem Leiter gesprochen. Und er fragt uns, den sehe ich alle zwei Jahre, also im Jahr zweimal vielleicht, ja, wie es uns denn so ging und so weiter. Dann habe ich ihm erzählt von der Konferenz und von allem. Der ist bald durchgedreht, ne? Wie er das gehört hat, was uns das gekostet hat, was wir da gewagt haben. Und es war für ihn unbegreiflich, wie man solche Risiken eingehen kann. Und ich habe gedacht, du tust mir leid, mein Freund. Ich habe gedacht, schau dich an und dein Haus, ich meine dein geistliches Haus, ihr lebt und macht jedes Jahr nette kleine Vierecke, nette kleine Vierecke, nette kleine Vierecke mit dem, was ihr in den Händen habt. Und das ist nicht das, was das Reich Gottes ist. Gott möchte mehr. Gott möchte dir viel mehr geben. Gott will, dass wir Heldentaten vollbringen. Gott will, dass wir Heldentaten vollbringen. In seinem Namen, mit ihm, an seiner Hand. Warum hat der christliche Glaube in Deutschland so wenig Ausstrahlung? Weil die meisten Christen nur in dem leben, was sie selber vollbringen. Und die Nichtchristen gucken sie an und sagen, ja und, was ist denn da schon dabei? Das hätte ich auch gekonnt. Und sie haben recht. Und wir kommen uns noch toll vor, wie klug wir sind, wie weise wir sind. Und Gott wartet auf die, die aus dem Boot steigen, um ihnen mit Freundlichkeit, mit Güte und mit Treue zu begegnen. Jedes Erlebnis dieser Art macht dein Vertrauen in die Liebe und Güte Gottes stärker und lässt dich mehr und mehr wachsen und wagen. Und deswegen solltest du gierig sein nach jeder Gelegenheit, wo Gott dich aus dem Boot ruft. Nicht jeder ist berufen, sage ich mal, in solch Summen sich zu bewegen. Aber für manchen kann das vielleicht sogar kein 100 Euro schon ein gewaltiger Schritt sein oder irgendwas anderes. Ein anderer Weg, auf dem Gott uns die Augen öffnet, wie wertvoll wir sind und wie mächtig er ist, ist die Offenbarung seiner Herrlichkeit in der Schöpfung, über die er uns gesetzt hat. Ich habe mir in den USA ein Buch gekauft, auf Empfehlung von Gary Wiens, The Evidential Power of Beauty, die beweisende Kraft der Schönheit. Es hat ein katholischer Priester geschrieben und es geht darin um den Gottesbeweis in der Schönheit der Welt. Die Schönheit der Welt, die Schönheit der Schöpfung ist der größte Gottesbeweis. Und ich, also jedem, der Englisch lesen kann, ich habe jetzt das Buch schon zu einem Viertel angeblubbert und angesaugt, kann ich dir wärmstens empfehlen. Das hat mich sowas von begeistert. Fangen wir einfach mal an. In Matthäus 6,24 sagt Jesus, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Genauso wenig könnt ihr zur selben Zeit für Gott und das Geld leben. Darum sage ich euch, sorgt euch doch nicht um euren Lebensunterhalt, um Essen und Trinken und Kleidung. Leben bedeutet viel mehr als nur Essen und Trinken und der Mensch ist mehr als seine Kleidung. Was Jesus uns zunächst sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Damit zwei Herren ist, der eine Herr ist Geld und um Geld zu kriegen, müssen wir arbeiten. Das ist auch okay. Gott sagt nicht, sei faul und arbeite nicht mehr. Aber was Gott dir auch sagt, ist, werde nicht der Sklave dieses Systems. Mach dich davon nicht abhängig. Lass nicht zu, dass dir vielleicht dein Geld sagt, was du tun kannst oder nicht tun kannst. Denn damit ist Geld dein Herr geworden. Vielleicht ruft dich Gott in einen vollzeitigen Dienst und du sagst, das kann ich mir nicht erlauben. Und dann ist das Geld dein Herr und nicht Gott dein Herr. Amen. Und davon redet Jesus. Und Jesus, das ist nicht irgendwie ein Aufruf zur Irresponsibilität, sondern er sagt, sorge dich doch nicht um die Dinge, die du brauchst. Dein Vater weiß, dass du das alles brauchst. Vertraut uns doch, dem Vater an mir. Vertrau mir doch. Hab Vertrauen in mich. Wann immer du eine Entscheidung treffen musst zwischen deinen finanziellen Sicherheiten und Gott, dann möchte Gott, dass du lernst, dass du ihm vertraust. Seht euch die Vögel an, sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass er sich um euch noch viel, viel mehr kümmert? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr euch doch euer Leben nicht um einen Augenblick verlängern. Vögel sind ein Teil der Schöpfung. Und mir fehlt die Zeit, in dem Buch ist so Erstaunliches über Vögel beschrieben. Und da müssen wir mal sehen, und Gott hat diese Vögel so wunderbar geschaffen. Und trotzdem sind wir über die Vögel gesetzt. Gott hat so viel Sorgfalt in die Details der Vögel hineingelegt. Ihre Stimmen, ihr Gefieder, ihr Knochenbau, wie sie fliegen. Es ist für viele Wissenschaftler, je mehr sie erkennen, immer mehr unverständlich, wie Vögel sogar diese Flugmanöver ausführen. Unsere modernsten Flugzeuge kommen nicht mal zu einem Bruchteil an diese Flugleistungen heran. Und Gott sagt, aber du bist wertvoller, schöner, herrlicher als diese Vögel, in die ich so viel hineingelegt habe. Was ich euch sagen möchte, ist, beginne die Schöpfung mal mit hellen Augen zu betrachten, wie herrlich sie ist. Und dann begreif, wie sehr Gott dich über diese Schöpfung noch gesetzt hat. Und dann wirst du einen Weg finden, wie du deinen eigenen Wert und deine Würdigkeit und deine Herrlichkeit erkennst, wie herrlich du dem Schöpfer bist. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleider? Seht die Blumen auf den Wiesen an. Sie arbeiten nicht, kümmern sich auch nicht um ihre Kleidung. Doch selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit war lange nicht so prächtig gekleidet wie irgendeine dieser Blumen. Wenn aber Gott sogar das Gras so schön wachsen lässt, das heute auf der Wiese grünt und morgen vielleicht schon verbrannt wird, meint ihr, dass er euch dann vergessen würde? Vertraut ihr Gott so wenig? Geh mal mit offenen Augen durch die Botanik. Nur das, was du mit deinen ganz natürlichen Augen siehst, das ist schon so überwältigend und Gott hat das gemacht. Aber dann geh mal in den Makrokosmos der Pflanzen rein, das ganze Thema der Photosynthese, wie sie aufgebaut sind und die Wissenschaftler sagen, dass sie vor vollkommenen Rätseln stehen. Und du siehst, was Gott an unendlich Schönem und Komplexem geschaffen hat, und dann sagt dir derselbe Gott, und du stehst über dieser Herrlichkeit. Du bist viel wertvoller als diese Dinge. Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn es euer Vater nicht will. Selbst die Haare auf eurem Haupt sind alle gezählt. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Stefan, Gott weiß, wo deine Haare geblieben sind. Amen. Ein Spatz, ein Vogel ist etwas so wahnsinnig Komplexes, den Gott geschaffen hat. Und er sagt, und du bist so viel mehr wert als diese unendlich komplexe kleine Flugmaschine. Du stehst weit darüber. Jedes einzelne Haar kennt Gott auf deinem Kopf mit Vornamen. Und das ist nicht einfach nur ein netter Spruch. Gott weiß wirklich, wo jedes einzelne Haar abgeblieben ist. Du bist vollkommen in seiner Hand. Was dir Gott damit sagen will, ist, hey, da gibt es nichts in deinem Leben, was ich nicht weiß, woran ich nicht Anteil nehme, was ich nicht erkenne. Es gibt keine Not, in der du gerade bist, von der ich nicht genau weiß, dass du darin bist. Es gibt kein Bedürfnis, von dem ich nicht weiß, dass du es hast. Aber was Gott möchte, ist, dass wir zu ihm kommen und nicht zu den Menschen laufen, um uns helfen zu lassen. Unser Problem als Stadtmenschen im dritten Jahrtausend ist das, dass wir die Schöpfung kaum noch kennen. Wir laufen achtlos an ihrer Genialität vorbei. Wir haben oft Augen und Sinne verloren, uns damit auseinanderzusetzen. Wir reden zwar, rettet die Wale, schützt die Wälder, aber wir kennen die Botschaft der Wale, der Wälder nicht. Ich bin überzeugt, viele Leute, die sich für irgendwelchen Waldschutz und so weiter engagieren, tun es nur aus Angst vor dem eigenen Überleben. Aber sie sehen nicht, was sich darin verbirgt. Ich möchte euch ein wenig über die Herrlichkeit Gottes erzählen. Wir fangen an mit Psalm 19,2. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sagt dem anderen und eine Nacht tut's kund der anderen. Ohne Sprache, ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Seitdem die Amerikaner das Hubble Space Teleskop im Weltall haben, sagen Astronomen, kommen sie aus dem Staunen nicht mehr raus. Und die Rätsel unseres Seins werden immer größer, weil sie immer mehr entdecken. Und das Dumme ist eigentlich, dass wir Menschen in dieses Bild überhaupt nicht reinpassen. Es dürfte uns eigentlich gar nicht geben. Und immer mehr Wissenschaftler kommen zu dem Ausschluss, dass wir ein absoluter Genialitätszufall im ganzen Universum sind. Weißt du, was ein Diatom ist? Ich habe es auch bis vor ein paar Tagen nicht gewusst. Es sind Kleinstlebewesen, auch Kieselalgen genannt. Und sie sind die bedeutendsten Biomassen- und Sauerstoffproduzenten im Süßwasser und im Meer. Sie wandeln gelöstes Kohlendioxid durch Photosynthese in organische Substanzen um und spielen eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Diese winzig kleinen Teile, dieses Ding ist kleiner als ein Stecknadelkopf, sind die größten Sauerstoffproduzenten im Ozean. Produzieren mehr Sauerstoff als die Wälder der Erde. Was so unendlich fasziniert, ist aber ihre individuelle Schönheit der Schalen, die sie schaffen. Das sind Schalentiere. Jede dieser Schale sieht anders aus. Sie sind so komplex zum Teil, das kann man nur unter einem Elektronenmikroskop eigentlich erkennen. Aber nach dem Tod dieser Algen fallen diese Schalen auf den Grund des Meeres und man kann sie dann aufsammeln. Aber jede sieht anders aus. Und schau mal, wie unendlich komplex das Ganze gemacht ist. Kleiner als ein Stecknadelkopf. Wie viel Mühe gibt Gott sich auf etwas, was wir erst sehen können, seitdem es Elektronenmikroskope gibt? Warum verwendet Gott so viel Mühe und Genialität an so etwas Kleinem, Unbedeutendem? Die mikroskopische Untersuchung stellt eine große Herausforderung dar. Und die Strukturen kannst du nur mit den besten Objektiven anschauen. Ein deutscher Wissenschaftler hat 4000 Diatome auf eine einzige Briefmarke gruppiert. So viele passen auf eine Briefmarke. 4000. Hier sind es keine 4000, sondern ich habe es gar nicht mal gezählt, aber jetzt schau dir mal an, was für eine Farben- und Formvielfalt. Worauf ich hinaus will ist, warum macht sich Gott die Mühe, so viele Details in diese klitzekleinen Lebewesen hineinzulegen? Ich glaube, dass Gott uns damit zeigen möchte, wie viel mal mehr du wert bist. Wenn Gott sich schon bei so etwas so viel Mühe gibt. Was glaubst du, wie viel Mühe er sich mit dir gibt? Wie unendlich herrlicher und komplizierter du bist. Nur du guckst dich im Spiegel an und ärgerst dich über deinen Pickel hier, ne? Anstatt mal die Schönheit zu sehen, die Gott dir sonst noch gegeben hat. Es ist unglaublich. Ein anderes Wunder ist Wasser, H2O. Wir benutzen Wasser jeden Tag, manche mehr, manche weniger, klar. Aber wir machen uns sehr wenig Gedanken über Wasser. Es ist farblos, es schmeckt nach nichts und es ist in Masse vorhanden. Und trotzdem sagen die Wissenschaftler, ein Glas Wasser ist das größte Mysterium überhaupt. Es ist einer der unbekanntesten und der Stoffe, die die Wissenschaftler vor die größten Rätsel überhaupt stellt. Viele Besonderheiten sind für Physiker und Chemiker im Wasser heute noch völlig rätselhaft. Zum Beispiel verhält sich Wasser überhaupt nicht nach den Gesetzen der Naturwissenschaft. Anomalie, genau. Wenn es sich nur an einem Punkt so verhalten würde wie alle anderen Elemente, würde es kein Leben auf der Erde geben. Wasser verdampft bei 100 Grad Celsius und Eis schmilzt bei 0 Grad. Nach physikalischen Berechnungen müsste aber der Siedepunkt schon bei etwa minus 100 Grad und der Gefrierpunkt bei minus 120 Grad vom Wasser liegen. Dann würde Wasser genauso reagieren wie alle anderen Elemente, die wir kennen. Aber Wasser unterscheidet sich grundlegend von allem anderen. Das ist krass. Die Wissenschaftler können nicht erklären, warum. Bei anderen Dingen hat man festgestellt, dass die größte Dichte des Wassers wird bei 4 Grad erreicht. Da ist das Wasser am dichtesten. Wenn es friert, wo andere Aggregatzustände am dichtesten sind, ist Wasser schon wieder weiter. Was bedeutet das? Eis schwimmt oben. Weißt du, was passieren würde, wenn es nicht so wäre? Wenn Wasser eben nicht bei 0 Grad frieren würde, dann würde jeder See von unten nach oben zufrieren. Und was würde dann passieren? Alles Leben in den Seen wäre tot. Wahrscheinlich würden sogar die Ozeane zufrieren von unten nach oben, denn dort unten kommt keine Sonne mehr hin, die etwas auftauen kann. Jedes Leben würde erlöschen, es würde keine Sauerstoffproduktion mehr geben. Es würde einmal frieren und das wäre es dann, es könnte nicht mehr auftauen. Und das ist der Grund, warum Wasser sich anders verhält. Und keiner kann dir eine Antwort geben, warum das so ist. Wieso verhält sich dieser Stoff gerade so? Und für mich ist es einfach genial, ne? Gott gibt permanent Zeugnis durch seine Schöpfung und die Menschen wollen es nicht wahrhaben, leugnen es. Und Gott zeigt, wenn ich schon darin so viel Kunstgriffe verwende, was glaubst du, lieber Mensch, wie wertvoll dein Leben ist, mir dein Leben ist? Würden die atomare Struktur von Wasser nur ein klein bisschen anders sein, würde es Wasser in der Form, wie wir es kennen, überhaupt nicht geben. Keiner kann erklären, warum das so genau exakt ausbalanciert ist. Es gibt keine Antwort darauf, weil man keine hören möchte. Eine andere interessante Sache beim Wasser ist bei jeder Temperatur gleich flüssig. Aber am flüssigsten und labilsten ist es bei 37 Grad. Und das Interessante ist, was ist 37 Grad? Unsere Körpertemperatur. Warum zum Kuckuck ist das Wasser ausgerechnet da von der Viskosität am besten? Der Körper kann es am besten aufnehmen. Das Zellwasser kann am besten verändert werden dann. Gott hat sich etwas dabei gedacht. So ganz by the way, nebensächlich kein anderer Stoff leitet Energie besser zu und ab als Wasser. Zum Beispiel im Kühlbereich und im Heizbereich. Und es ist damit auch der größte Regulator des globalen Klimas. wenn du dich ein bisschen mal damit beschäftigst und begreifst, wie unendlich komplex Gott diese Welt angelegt hat, damit du und ich darin leben können, was glaubst du, wie viel mal mehr er Anteil nimmt an deinen täglichen Sorgen? Amen. Das hoffe ich aber. Jetzt sind unsere Architekten gefragt. Bienenwaben. Bienen bauen die Waben ihres Stocks, in denen sie Honig und die Larven einlagern. Das Faszinierende ist die Architektur der Wabe. Die Biene baut sie hexagonal im Sechseck. Und es ist die Bauform, die die größte Raumkapazität mit dem geringsten Aufwand an Baumaterial liefert. Ist der Radek da? Nicht da? Den hätte ich jetzt mal hier nach vorne geholt, unseren Architekt. Aber es ist wahr. Das Sechseck bietet die größte Raumkapazität mit dem geringsten Aufwand an Baumaterial. Wie hat die Biene das rausgefunden? Hat sie Geometrieunterricht genommen? Gibt es ein paar Bienenmathematiker? Woher weiß sie das? Zufallstreffer? Es gibt jemand, der das gesagt hat, der das einprogrammiert hat. Jemand, der eine Ahnung von Mathematik hat, der ein Genius in Mathematik ist. Und das ist Gott. Und wenn Gott sich schon um die Bienen so kümmert, dass sie nicht zu viel Zellulose verbauen müssen, dass sie es nicht so schwer haben und mit wenig Material viel bauen können, dann wird Gott dir auch bei deinem Häuslesbau helfen, wie du mit wenig Geld ein schönes Haus bauen kannst. Amen. Ja, gib doch Gott mal einen Beifall. Ich habe da mal ein bisschen rumexperimentiert, ne? Es ist interessant, ne? Wenn du zum Beispiel hier Achtecke nimmst, du siehst, da hast du immer so Zwischenräume. Oder Fünfecke. Funktioniert auch nicht. Dreieck, das geht schon, Viereck geht, aber das ist die Raumausbeute schlechter. Und wir sehen, das Sechseck ist ideal. Das ist genial, ne? Gottes Genius. Und er kümmert sich um die Bienen. Und deswegen sagt Jesus, warum sorgt ihr euch eigentlich? Schaut mal die Blumen an, schaut die Vögel an. Und da könnt ihr das weit ausführen. Schaut das Wasser an, schaut die Bienen an, schaut die Diatome an. Wenn Gott sich um diesen Kram schon so kümmert, wie viel mal mehr wird er sich um dich kümmern? Wenn Gott es wichtig ist, dass eine mikroskopisch kleine Muschel wunderschön aussieht, wie wichtig ist es dann für ihn, dass du gut aussiehst, dass es dir gut geht, der du nach seinem Ebenbild geschaffen bist? Ist es nicht unglaublich zu erkennen, dass Gott Dinge geschaffen hat, die wir erst heute entdecken, in einem Zeitalter, wo wir Elektronenmikroskope, Teleskope, Raumschiffe und andere technischen Gerätschaften benutzen? Das zeigt doch auch, dass Gott ein Zeugnis in der Natur geschaffen hat, das für Generationen, Tausende von Generationen gedacht war. Unsere Altvorderen haben andere Dinge entdeckt und haben gestaunt darüber. Und dann kamen wir und haben gesagt, ja, das kann man doch alles wissenschaftlich erklären, ne? Aber heute entdecken wir Dinge mit unseren Teleskopen und Mikroskopen, die Wissenschaftler sagen, kein Plan. Kein Plan. Wir verstehen es nicht. Wir können erkennen, wie das funktioniert, aber wir verstehen nicht, warum es so funktioniert. Und wenn du dich versteifst, dass es keinen Gott geben darf, dann hast du auch Probleme. Das ist das, was Paulus sagt im Römer 1 oder 2, dass man Gott, der nicht sichtbar ist, an seinen Werken erkennen kann, wenn man ihn erkennen will. Und dass es viele Menschen gibt, schreibt Paulus dann weiter, die ihn nicht erkennen wollen. Und dafür die Tiere anbeten und das Geschaffene anbeten. Sie hielten sich selbst für weise und sind zu Narren geworden. Und Gott verfolgt ein Ziel damit, sich dir und mir zu erkennen zu geben, auch in unserer hochtechnologisierten Kultur. Wir glauben, mit der Wissenschaft die Welt erklärt zu haben, aber stehen vor immer größeren Rätseln. Das Rätsel ist vor allen Dingen, warum passt alles eigentlich so perfekt ineinander? Und langsam leiert der Zufalls Begriff aus. Denn es gibt auch eine Zufallsforschung, die bestätigt, dass es solche Zufälle gar nicht geben kann. Nur ein Narr kann leugnen, dass es keinen mathematisch genialen, hochintelligenten und gleichzeitig unglaublich kreativen Schöpfer mit einem unglaublich kindlichen Geist gibt. Thomas Dubé schreibt in seinem Buch, dass er glaubt, dass Gott manchmal wie ein kleines Kind in der Schöpfung sich ausgetobt hat. Wie Kinder, die, lass es nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen. Diese ganze immense Kreativität. Und manchmal, wenn du dir manche Viecher anguckst, da gibt es einen Affen, der hat eine Nase. Der Affe sieht aus, als ob er sein Genital auf der Nase hat. Ich sehe die als manchmal der Wilhelm, ich lache mich immer halb tot, wenn ich die sehe. Ne? Und dann habe ich gedacht, hey Gott, das ist, was musst du dir dabei gedacht haben, als du den Affen gebaut hast? Ne? Aber Gott wusste, dass ich im Zoo stehe und halben Lachanfall kriege. Ne? Und wir müssen lernen, Gott in dieser Weise zu sehen. Gott hat total Humor. Gott hat Humor. Und er drückt ihn aus. Wenn ich an Rainers Schimpansenfilm denke, Rainer ist gerade im Schimpansenkäfig. Ja, okay, den zeigen wir vielleicht irgendwann mal. Aber wie wichtig sind dann deine täglichen Nöte und Bedürfnisse für ihn? Wie könnte er dich vergessen? Wie dich übersehen? Der Gott, der so viel Güte und Sorgfalt in alle Details seiner Schöpfung hineingibt. Ich möchte dich heute Abend ermutigen, dass du verstehst, wie kostbar und wertvoll du bist. Jeder hier im Raum, jeder. Und Gott nimmt Anteil an deinem Leben, an deinen Nöten, an deinen Bedürfnissen und er wird sie erfüllen. Er wird sie erfüllen. Vertrau ihm. Wage Schritte im Glauben, wage in seine Hand einzuschlagen, wage es, dich in seine Hand hineinzubegeben, wage es loszulassen von deinen menschlichen Ressourcen und Weisheiten. Nochmal, was sagt Jesus? Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Trotzdem fällt keiner tot zur Erde. Darum habt keine Angst, ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm oder Muscheln, Wasser oder Bienenwaben. Ja, hier kommt ein prophetisches Lied.
Ich muss es jetzt singen, weil...
Mach das, komm.
B-Dur. Ich finde mein Black Trommel aus. Vielleicht kennen es manche. Das passt so super. B-Dur. Ein kleiner Spatz zur Erde fällt und Gott, dann geht das nicht. Wenn Gott die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Er liebt auch mich, er liebt auch mich. Ich weiß, er liebt auch mich, weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Gott schmückt die Lilien auf dem Feld, ihr Duft ist süß und schwer. Wenn Gott die Blümelein so liebt, liebt er mich noch viel mehr.
Amen.
Er liebt auch mich, er liebt auch mich. Ich weiß, er liebt. Weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich. Gott machte Blumen und Vögelein, ja alles groß und klein. Und er vergisst uns Menschen nicht, ich weiß, es kann nicht sein. Er liebt auch mich, er liebt auch mich, ich weiß, er liebt auch mich. Weil er die kleinen Dinge liebt, weiß ich, er liebt auch mich.
Hast du? CD. Okay. Wir wollen abschließen. Ich möchte mit uns noch beten. Wir wollen diesen Vers noch kurz lesen. Hört also auf, voller Sorgen zu denken. Werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Was sollen wir anziehen? Wollt ihr denn leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen? Und sich nur mit diesen Dingen beschäftigen. Dein Vater im Himmel weiß ganz genau, dass du dies alles brauchst. Gib nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in deinem Leben. Dann wird er dir auch alles geben, was du dazu nötig hast. Deshalb hab keine Angst vor der Zukunft. Es ist genug, wenn jeder Tag seine eigenen Lasten hat. Aber Gott wird auch morgen für dich sorgen. Ich habe noch ein Lied vorbereitet. Ich möchte dich einladen, das einfach zu hören und in diesem Lied Jesus Dank auszudrücken, Gott zu begegnen. Wenn du gehen musst jetzt, bist du frei natürlich auch zu gehen, aber ich möchte dich einfach bitten, es leise zu tun, dass wir hier noch in einer wirklichen Zeit der Anbetung sein können. Das Lied hat den Titel Jesus, du bist meine erste Liebe.